Hallo.
Moin. Hallo.
Hallo. Hallo.
Hallo. Hallo.
Na ja, der neuen Software wieder zurechtfinden. Hat sich alles wieder verändert bei Zoom. Gut, also ich kann heute weder Aufnahmen pausieren noch stoppen, falls da jemand Bedarf hätte. Das geht heute leider nicht. Ich finde es einfach nicht, wie man hier den Host beansprucht in der neuen Software. Das ging bei der alten ganz wunderbar. Muss ich erstmal nachlesen. Gut, dann.
In der Teilnehmerliste ganz unten rechts steht den Host beanspruchen.
Ja, das war vorher so, aber jetzt bei dieser neuen
Bei mir?
Version
Ach
geht
so,
das
dann
nicht.
habe ich eine
Nee.
alte. Okay.
Ja. Ist hier dieses Workplace oder wie die das jetzt nennen. Naja, wie auch immer. Wir haben es kurz nach eins, würde ich sagen, fangen wir an. Genau, Workshopping ist ja immer bei uns optional. Also, falls jemand Themen hat, die er gerne einbringen möchte, wo er vielleicht auch Unterstützung braucht, sind diese Themen immer willkommen und wir können auch die dann hier immer besprechen in der Gruppe. Wenn dem nicht so ist, dann würden wir einfach zum nächsten Punkt News gehen. Hat jemand was für heute? Okay, dann berichte ich ein wenig aus der Reporting-SIG. Es wurden jetzt die Prioritäten nochmal besprochen und hier liegt ganz klar der Fokus auf den Permissions und auf den Datenschutz von den Softwarelösungen, die es jetzt im Folio-Bereich gibt für die Datenbankabfrage und hier speziell auch MetaDB. Und da, das hat ja auch ein bisschen mit der politischen Entwicklung zu tun in den USA, dass das jetzt eine höhere Priorität hat, auch dort vor Ort. Und deswegen ist es eben ganz oben bei der Wunschliste. Wer das nachlesen will, hier sind die Links, ja. Da gibt es einmal die Prioritäten von der Reporting-SIG selbst, was man da als wichtig erachtet. Das ist dann hier so aufgedröselt mit den Punkten jeweils. Und das Höchste ist dann eben hier mit diesen Permissions als auch der Datenschutz. Ne? Der zweite Link führt zu dem übergreifenden Dashboard von der Community. Das heißt, man hat hier dieses Community Priorities Dashboard und da sind dann hier von allen Themenbereichen die Prioritäten aufgelistet. Und wenn man hier so ein bisschen runterscrollt, dann ist hier eben auch dieser Punkt Reporting und man sieht, Priorität Nummer 1 ist die Anonymisierung bei MetaDB. Genau, es kam ein bisschen rum, das war im Meeting am 9.2., dass es ein bisschen schwierig ist für Index-Data da immer abzuwägen, weil die mehrere Applikationen haben fürs Reporting einmal diese UI-App von Folio und dann MetaDB. Und da müssen die sich selbst erstmal klar werden, wie die das dann auch intern priorisieren. Ja, bei diesen Permissions, ja. Es gab da mehrere Ansätze, wie man jetzt das inhaltlich angeht. Das ist ja das eine, dass man erstmal Berechtigungen für die App an sich setzt, wer die benutzen darf und wer das sehen darf. Und der andere Aspekt ist diese Content Permissions. Also wer darf welche Tabelle sehen, wer darf welche Spalte sehen und so weiter. Und was man jetzt implementieren will, ist, dass man diese Content Permissions über Pfade im Repository ermöglicht. Das heißt, wenn ich jetzt mein Repository mit diesen Reports aufbaue in der Reporting-App, dann sollte ich Pfade anlegen, vielleicht nach Abteilung oder für jeden Report einzeln und kann dann über diese Pfade, die ich da erstellt habe, in den Einstellungen die Permissions setzen. Ich persönlich hätte mir eine andere Lösung gewünscht, ja, dass man gesagt hätte, ich lege das für die Tabellen jeweils fest und dann weise ich das so den Nutzern zu und hätte das sehr flexibel, aber jetzt ist es halt so gelöst worden, dass man sagt, okay, für Repository-Pfade. Ja, kann man jetzt halten von was man will. Ich habe dann nur gesagt, ja, es ist, solange halt man irgendwie Permissions setzen kann, ist es okay. Ja, Hintergrund ist halt sowas hier, ne? Also, dass nicht jeder auf Nutzerdaten zugreifen soll oder nicht jeder auf Budgetdaten. Gibt es da Fragen zu?
Stefan, haben Sie auch irgendwas gesagt zu LD-Lite oder ging es hauptsächlich um MetaDB und das Reporting-App?
Da ging es eher um die Reporting-App. Bei LD-Lite ist halt die Frage, wer hat Zugriff auf die API? Das.
Nee, es ging nicht um Permission, es ging, du hast jetzt nur berichtet. Was da jetzt geplant ist, aber LD-Lite war kein Thema, meine ich generell.
In dem Fall nicht, nein.
Okay, alles klar.
Ja, also da hätte man ja die Möglichkeit, die API-Pfade dann individuell zu steuern. Ne? Es gibt eine erste Doku für diese Folio-UI-App Reporting. Das ist ein Entwurf. Können wir uns gerne mal ansehen. Sogar mit kleinen Bildern. Und man sieht dann jetzt hier, wie man diese App zu bedienen hat. Ist alles hier aufgedröselt. Und man möchte das Ganze auch in irgendeiner Form auch in die offizielle Dokumentation dann überführen. Bloß in der offiziellen Dokumentation von Folio sind ja Bilder nicht erwünscht. Ja, es hat einen bestimmten Grund. Und aber hier kann man das auf jeden Fall schon mal nachlesen und es wird im Wiki verankert werden von Folio. Es gibt auch eine separate von Index Data. Ja, aber wenn wir uns hier im Foliokreis bewegen, würde ich eher hier auf das Wiki verlinken und nicht auf die von Index Data. Dann gibt es ja diese Untergruppe für Datenschutz bei MetaDB und da haben wir ja auch jetzt die Julia Lenzberg aus der SLUB Dresden dabei. Julia ist heute auch da.
Ja.
Ich habe das mal so stichpunktartig zusammengefasst. Möchtest du da was zu erzählen?
Es wurde überlegt, ob die Möglichkeit bestehen soll, nach bestimmten Kriterien nicht zu anonymisieren. Wenn man jetzt einen Zeitplan macht, nach 4 Wochen soll anonymisiert werden, dass man sagt, Requests von dieser und jener Benutzergruppe zum Beispiel nicht. Das fand ich ganz spannend. Hätte jetzt spontan bei uns keinen, wüsste jetzt nicht, wofür wir es brauchen könnten, aber vielleicht ist das für andere Bibliotheken ja auch ganz interessant.
Genau, ne? Also das wird jetzt gerade umgesetzt, dass diese Requests anonymisiert werden. Und da gibt es hier diese Tickets. Das ist wohl das ursprüngliche Ticket. Und man hat das in zwei Teile gedröselt, einmal für Backend und dann für Frontend. Und es ist wohl so, dass nur geschlossene Requests anonymisiert werden können. So ist das die Business-Logik dahinter. Und man kann das dann auch rausfiltern, anonymisierte Datensätze im UI. Was jetzt noch geprüft wird, wo überall diese Requester-ID in Folio überhaupt auftaucht. Das wusste man jetzt, hat man irgendwie nicht so direkt aufgelistet, sondern muss das jetzt nachprüfen, wo denn überall diese ID jetzt verwendet wird. Ist beispielsweise der Fall bei Bestellungen. Also wenn einer was bestellt und das soll gleichzeitig eine Anfrage sein, dann wandert da auch die Requester-ID in den Bestelldatensatz und da muss das dann natürlich auch anonymisiert werden. Das sind so Dinge, die jetzt da gerade im Hintergrund laufen bei Requests. Und ja, bei MetaDB hatte man sich jetzt geeinigt, dass man das so ein bisschen wie bei Loans löst, ne? Da sind ja auch Datensätze anonymisiert am Ende. Und da soll es dann so einen Trigger geben, der das dann so anstößt, dass das auch in MetaDB anonymisiert wird, entsprechend. Bei Lists, ja, das wird noch geklärt, wie diese App damit umgeht. Da gab es wohl, also wurde berichtet, ein Problem, dass anonymisierte Datensätze nicht angezeigt wären. Müsste man jetzt noch mal im Detail schauen. Also, ich habe es selbst noch nicht gesehen. Weiß gar nicht, Steffen, habt ihr da schon was in Erfahrung?
Meinst jetzt in Folio die Anonymisierung, oder?
Genau.
Also wir haben in Bayern da mehrere Anonymisierungsskripte laufen. Da geht es aber hauptsächlich um die Bestandsanfragen und auch um dieses Ausleihprotokoll. Deine Frage ging jetzt eher in eine andere Richtung, oder? Da bin ich jetzt.
Genau, bei Lists, da wurde berichtet, dass die Lists-App anonymisierte Datensätze wohl nicht anzeigen kann.
Kann ich dir jetzt noch nicht zurückmelden? Also wir nutzen die Lists-App jetzt, aber noch nicht extensiv. Also da ist es auf jeden Fall noch nicht aufgefallen, dass es da irgendwas geben könnte.
Okay. Ja, auf jeden Fall sollen die Requests jetzt auch mit rein bei Lists. Und da muss man eben auch noch einiges nachsteuern, damit das dann passt, ne?
Genau, vielleicht ein Punkt, den müsste ich noch klarstellen. Also bei uns in Bayern gibt es diese Anonymisierungsskripte, die man verwenden kann. In Bamberg setzen wir die tatsächlich aber im Live-System auch nicht ein, weil wir mit unserem Datenschutz das so geklärt haben, dass wenn, dann würden wir das eher beim Auswerten, also wenn du jetzt die MetaDB einsetzt oder wenn wir die Lists, die LD Lite einsetzen und wir holen uns die Daten, dann würden wir Daten anonymisieren, aber nicht beim führenden System. Das war bei unserem Datenschutzbeauftragten jetzt nicht das Problem. Das konnten wir ihm erklären, dass wir die Daten quasi im Echtsystem brauchen. Und dann mussten wir auch in Folio jetzt nicht anonymisieren. Andere Einrichtungen in Bayern anonymisieren aber an der Stelle. Es kommt quasi immer auf den lokalen Datenschutzbeauftragten noch an, mit dem wir das quasi dann durch kaut. Wir haben das alles eingereicht, wir haben aber auch noch keine Rückmeldung von unserem Datenschutzbeauftragten, ob das jetzt okay ist, ob wir noch mal nachsteuern müssen. Da warten wir jetzt quasi gerade drauf.
Ja, also in dem Meeting wird auch immer klar, dass die amerikanischen Einrichtungen das jetzt auch noch über Skripte lösen. Aber es wird halt gewünscht, dass das die Apps von sich aus machen oder man das optional einstellen kann. Ja, ich bin ja immer für optional, dass man selbst entscheiden kann, ich brauche das oder ich brauche es nicht. Wahrscheinlich ist es dann auch, wie du schon sagst, immer die Absprache zwischen Datenschutzbeauftragten und dem, die das dann einstellen.
Also Die Sache ist die, der Datenschutz hat uns schon klar gemacht, dass wenn wir Daten auswerten wollen aus dem System, dass wir dann anonymisieren müssen. Dass wir die Daten jetzt erstmal im System haben, das spielt quasi, das dürfen wir. Also wir dürfen die Merkmale quasi drin haben. Aber wenn es an die Auswertung geht, quasi, wer hat wie viele Datensätze auf, kann bearbeitet, nicht, dass wir das überhaupt vorhaben, aber eben genau an dem Punkt würde der Datenschutzbeauftragte uns auf die Finger hauen und sagen, das ist jetzt kein Zweck von dem System, dass ihr auswertet, wer wie viele Datensätze bearbeitet hat. Und deswegen, wenn wir jetzt dieses LD-Lite aufsetzen und holen uns die Daten raus, dann anonymisieren wir quasi beim Rausholen. Also wir speichern quasi keine personenbezogenen Merkmale in unserer Postgres-Datei ab. Die lassen wir alle weg. Und dann setzt eine Auswertungssoftware obendrauf. Das ist für den Datenschutz bei uns okay. Aber da tickt jeder vielleicht ein bisschen anders an der Stelle.
Ja, also was ich sehr gut finde, ist, dass man eine Lösung immer finden möchte, die auf der Folioseite stattfindet, sodass dann auch egal ist, welche Lösung ich für das Reporting verwende. Ja, so. Es gibt zum Beispiel die Anonymisierung bei den Ausleihen. Da hatten wir ja hier auch die Franziska Lehmann zu Gast schon in der Reporting-Gruppe hier, die das dann vorgestellt hat, was die deutsche Community da jetzt entwickelt, dass man das individuell einstellen kann. Und bei Requests möchte man das halt ähnlich machen, dass es dann schon in Folio, wie man das selbst gern hätte, dann anonymisiert wird oder auch nicht. Und dass man die nachgelagerten Systeme erstmal gar nicht so direkt anfassen muss. Weil sonst habe ich das in meiner ursprünglichen Datenbank, aber dann ja nur in einer nachgelagerten System anonymisiert, aber es ist immer noch da. Ja, und darum geht es. Also gerade wenn man das jetzt so raushört im amerikanischen Raum, die wollen halt, dass das sauber anonymisiert wird. Ja, damit keiner Literaturlisten zusammenstellen kann, etc. Also es scheint wohl irgendwie doch ein Problem zu sein gerade. Für uns halt auf der anderen Seite gut, weil jetzt endlich das auch ernst genommen wird, dieses Thema. Es war ja eine Zeit lang so, dass das immer wieder unter den Tisch gefallen ist, weil man gesagt hat, das brauchen wir gar nicht, wozu denn überhaupt? Und jetzt nimmt das eher Fahrt auf. Und da ist es jetzt eben auch gut, dass wir jetzt die Julia mit dabei haben in der Gruppe, weil ja, also es ist einfach auch so ein bisschen von der Zeit her. Also ich schaffe es nicht immer dabei zu sein. Und wenn dann doch jemand aus dem deutschsprachigen Raum dabei ist, der dann immer teilnimmt, ist das schon sehr gut. Okay, dann die Wolfcon, wer es noch nicht mitbekommen hat, die ist dieses Jahr vom 1. September bis 3. September in Prag. Es gibt hier auch schon so eine Seite für die Anmeldung. Ist diesmal ein anderer Dienst, den man da verwendet. Und ja, typische Konferenzkosten. Und diesmal geht es wohl auch, dass man das per Rechnung bezahlt. Ist auch angenehm. Das letzte Mal war ja immer per PayPal etc. Und diesmal kann es dann die Einrichtung hier direkt bezahlen per Rechnung. Was neu ist, die legen jetzt Fokus auf diese virtuelle Teilnahme. Das heißt, es wird auch immer einen Moderator geben, der den Chat mit betreut bei Vorträgen. Und gleichzeitig wäre es möglich, auch Remote-Vorträge zu halten. Man muss also nicht vor Ort sein. Und dann wird einer vor Ort hingestellt, der dann am Pult steht, Folien durchklickert oder sonst wie hilft. Also, wenn da jemand Interesse hat, der kann sich an das Organisationsteam wenden von der Wolfcon und dann auch seine Vorträge einreichen. Ne? Man kann ja hier ja, ja, auf dieser Seite hier dann das Ganze einreichen und dann bekommt man irgendwann die Nachricht, ob der Vortrag angenommen wurde oder ob er abgelehnt ist. Von unserer Seite sehe ich da jetzt keinen Bedarf hier in der Gruppe, dass wir irgendwas einreichen oder wie ist so die Meinung? Also ich wüsste jetzt auch nicht was, ne?
Ich meine, höchstens, Stefan, wenn das Repo steht, dass man sagt, wer stellt es vor, es gibt da so ein Repo, wo man sich austauscht über Befehle oder SQL-Abfragen, dass man das Repo vorstellt und dass man sagt, wir adressieren jetzt nicht nur MetaDB, sondern auch Zugriff über die Datenbank oder LD-Lite und haben da vielleicht was Deutsches. Und da, also wenn, dann eher auf dem Weg über dieses Repo, das aber noch leer ist.
Da könnte ich noch mal mit der Sharon sprechen, ob man dann vielleicht einen gemeinsamen Vortrag macht, wo man das vorstellt, diese Zusammenarbeit. Weil es gibt ja einrichtungsübergreifende Repos, es gibt die Repositories von den einzelnen amerikanischen Einrichtungen, die ja auch schon sehr gut gefüllt sind. Vielleicht macht man da in der Richtung etwas. Dann könnten wir uns damit anschließen und sagen, hier die Deutschen haben da auch etwas, mit dem die arbeiten, speziell auch für die jährliche Statistik. Okay, gut, da frage ich nochmal. Ne? Dann bei diesem Repository. Ich habe mich hingesetzt und habe die Dateien für die Zusammenarbeit überarbeitet und auch, wie man generell die Queries schreibt. Da würde ich bitten, dass alle das sich mal durchlesen und falls es dann irgendwie ja, Korrekturbedarf gibt, mir einfach melden. Und generell, wenn wir da irgendwie was umformulieren müssen, dann natürlich auch. Code Review habe ich jetzt auch mit reingenommen, eine Checkliste, sodass, wenn die Einreichungen kommen, wir genau wissen, was denn da jetzt geprüft werden muss. Bei diesen ja, Queries ist es so, also. Das ist eins zu eins übernommen worden von der Reporting-SIG. Es ist einfach bloß, wie es formatiert ist. Ja, also, wenn man das ein paar Mal so gemacht hat, dann, ja, glaube ich, dann schreibt man nicht mehr anders SQL. Also da ist hier genau beschrieben, welche Einrückungen und ja, wann ich einen Umbruch machen muss und so weiter. Wie das mit den Kommentaren ist. Was in den Header kommt, das habe ich ein bisschen abgeändert, ja, dass wir hier am Anfang diesen Header mit einfügen bei den Queries, weil es einfach hat sich gezeigt, in der Praxis besser ist, wenn man es direkt in der Datei noch mit drin hat, unter welcher Lizenz das Ganze läuft, wer denn das geschrieben hat und wofür das ist. Wir hatten nämlich auch mal den Fall, dass etwas angepasst werden musste. Ja, und dann ging es los, okay, wie muss denn das gekennzeichnet werden, damit das lizenztechnisch auch alles korrekt ist. Das heißt, man fügt dann diesen Header ein und wenn eine Anpassung ist, macht man hier halt Modification, schreibt dann seinen Namen dahinter mit der E-Mail-Adresse und verwendet dann die Datei so. Und dann ist das auch alles sauber. Von der Lizenz, ja. Genau, hier sicher gewissen Strategien, ja, also dass ich hier, wie gehe ich mit leeren Zellen um, ja, gerade wenn es um Berechnungen geht, dass ich dann doch einen Ersatzwert vielleicht einbringe, statt Null ist dann vielleicht bei Berechnungen, wenn es um Zahlen geht, eine Null zu setzen und so weiter. Das ist hier alles nochmal hinterlegt. Was ich gerade noch abkläre, ist hier diese Kompatibilität mit Redshift. Redshift ist ja dieses System von Amazon Web Service und da war ich mir jetzt nicht sicher, wie aktuell das noch ist. Einfach aus dem Grund, diese Kompatibilität hat man damals mit reingebracht, weil wenn man bei AWS hostet, dann wird Redshift genommen als Datenbank. Und das ist so ziemlich ähnlich wie Postgres, aber wie aktuell das jetzt ist, weiß ich nicht. Und da bin ich gespannt, was die ja bei IndexData jetzt dazu sagen. Also die Anfrage läuft. Bis jetzt gab es keine Antwort. Es gibt das vielleicht noch so am Rand, auch eine deutsche Variante. Ist dann hier unter diesem Button immer zu finden. Und wenn ich da drauf klicke, komme ich dann auch auf die deutsche Sprachversion des Ganzen. Genau, und jetzt können auch eigentlich im Prinzip die ersten Queries rein. Ja, ich schaue so in die Richtung nach Frankfurt. Jetzt müssen wir uns bloß irgendwie noch einigen über die Struktur, ne? Also wie wird das Ganze ablegen innerhalb des Repositories? Im Moment haben wir bloß eine Ebene. Und ja, jetzt ist die Frage, wie gehen wir daran? Machen wir das mit Unterverzeichnissen, dass wir sagen, okay, das ist jetzt, je nachdem, mit was ich abfrage, ist das jetzt eine SQL-Abfrage? Ist das eine Abfrage für LDLite? Ist das eine Abfrage für das oder für das? Und innerhalb dieser Unterverzeichnisse dann nochmal nach der DBS-Nummer. Also ich bin da ziemlich offen für alles. Wie würden das jetzt so die meisten hier sehen? Also sollen wir. Also ich würde auf jeden Fall ein Verzeichnis erstmal machen für diese Reports, ja? Oder wollen wir sagen, wir machen ein Verzeichnis DBS extra und innerhalb dieses Verzeichnis DBS machen wir dann die verschiedenen Programme, mit denen man abfragt, weil es dann von der Auswahl des Verzeichnisses dann vielleicht besser ist.
Also mein bevorzugtes Vorgehen wäre, glaube ich, als obere Ebene für DBS zu haben und da drin dann die verschiedenen Möglichkeiten. Aber alles, was nicht DBS ist, würde ich wiederum als oberste Ebene, also einen LDLite-Ordner für verschiedenstes und ein Reporting-App für verschiedenstes und Lists-App. Also für die DBS eine Ausnahme machen. Und aber den Rest dann quasi so, wie es im DBS-Ordner dann auch wäre, da dann wiederum noch den Tools zu untergliedern. Weil ich glaube, DBS ist ja doch das eine, wo man dann wirklich für die verschiedenen Fragen sehen will, welche Möglichkeiten man hätte, gerade wenn es verschiedene gibt, an die Zahlen zu kommen.
Genau, ne? Also wenn ich zum Beispiel sage, ich verwende jetzt LDLite, möchte sehen, was gibt es denn da, dann kann ich sagen, Verzeichnis DBS, LDLite. Was gibt es da schon für Abfragen? Das so ungefähr würde ich mir das jetzt vorstellen. Und alles andere, was nicht DBS ist, wird man dann in extra Verzeichnisse packen. Ne? Also ich kann gerne einen Entwurf für die Struktur mal anlegen bis zum nächsten Mal. Eigentlich bis zum übernächsten Mal, weil wir für das nächste Mal schon einen Termin haben mit einer anderen Person. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken. Genau. Und dann können wir das ja, wenn wir das beschlossen haben, dass wir die Struktur so wollen, so anlegen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit jetzt der Stand ist in Frankfurt, mit den Abfragen.
Wir sind noch dabei. Also wir sind gerade, oder ich bin es ja nicht, aber meine Kollegin ist gerade vergraben in den DBS-Anfragen und es dauert halt noch ein bisschen. Und ich hoffe da, dass wir dann irgendwann mal dazu kommen, zu sauberen Abfragen und mal gucken. Also manche Sachen lassen sich wohl nicht so einfach rausfinden. Und ob man da jetzt quasi noch eine Hilfe von einem dritten Tool braucht, also das müssen wir mal gucken. Also, aber meine Kollegin weiß da mehr drüber, sobald ich was habe, dann auf jeden Fall gerne.
Okay. Ja, dann reicht es ja, wenn wir erstmal die Struktur besprechen und dann das Ganze später noch hinzufügen. Gibt es zu diesen, also bitte nochmal durchlesen und wenn es dann halt Rückfragen gibt, dann an mich gerne. Und wir haben ja nochmal so eine Untergruppe hier für das Repository. Also ich mache das jetzt nicht alleine, ja, sondern sind da vier Leute, die sich damit beschäftigen und ist also auch auf breite, also auf mehrere Schultern verteilt, das Ganze, ne? Und muss jetzt keine Angst haben, dass das irgendwie nur von einer Person abhängt, wie es da vorangeht, sondern da sind mehrere involviert. Okay. Dann, bevor wir hier zu dieser DBS-Fragebögen übergehen, würde ich schon mal klären, dass wir das nächste Treffen am 23.03. haben. Da hatte sich nämlich der Herr Feilsticker angemeldet, der uns etwas zeigen möchte. Steffen, würdest du da noch was kurz erzählen zu?
Also der Herr Pfeilsticker war ja schon mal bei uns in der Runde dabei. Vielleicht zu seinem Hintergrund, ist ja von der HIS EG. Ich weiß nicht, ob das jetzt jedem in der Runde was sagt, aber das sind die Verwaltungssysteme in der Hochschulverwaltung. Ich weiß nicht, aktuell HIS in Bonn. Also es gibt quasi für Studierendenverwaltung ein eigenes HIS-Modul. Es gibt für Personalverwaltung, eigenes HIS-Modul. Und er, also Herr Pfeilsticker, ist quasi aus dem Modul BI der HIS EG. Und sie hatten sich jetzt auch Folio angeschaut an der Stelle, ob sie quasi Daten aus Folio in ihre HIS BI quasi einbinden können. Ja, man muss da vielleicht auch sagen, der Vorstand von der HIS besteht natürlich aus mehreren Personen und die gucken natürlich auch, okay, was brauchen die Hochschulen vor Ort oder die Bibliotheken und deswegen ist das bei denen jetzt ein größeres Thema, das sie in dem Projekt quasi mal untersucht haben. Und was der Herr Pfeilsticker und seine Kollegen gemacht haben, sie haben sich die LD Lite jetzt angeguckt, um Daten aus Folio rauszubekommen und bei sich in die BI-Software quasi zu integrieren. Und ich denke, das wird er dann vorstellen wollen, Stefan, ohne dass ich das jetzt groß vorweggreifen möchte.
Also
Also
das
es ist.
ist dann BI heißt von Microsoft die
Nee, nee,
Analyse.
nee, nee, gar
Okay.
nicht. Sie haben quasi ein BI-Modul. Das ist jetzt kein Microsoft-Produkt. Das ist jetzt, ja, irgendein HIS-Produkt quasi, das BI heißt, also hat nichts mit Microsoft oder einer anderen Firma zu tun, meines Erachtens. Aber das kann er dann auch natürlich erklären. Das mag für Hochschulen interessant sein, die in ihrer Verwaltungseinheit ohnehin quasi HIS-Systeme laufen haben. Ich weiß nicht, ob das bei euch an den Standorten, ob das SIS ist oder SAP. Es gibt auch noch eine andere Software oder noch zwei, aber so groß ist der Markt nicht und ein großer Teil hat wahrscheinlich SIS irgendwie im Einsatz.
Ja, na, da lassen wir uns überraschen. Ja, ist also für den 23.03. angekündigt und ich würde das dann auch den ganzen Termin ihm überlassen, sodass wir da auch genug Zeit haben, dass er da was erklärt und wir auch Rückfragen stellen können. So, dann gehen wir mal wieder über zu diesen DWS-Fragebögen. Sich geschehen. Ich war ja jetzt auch dann das letzte Mal nicht dabei. Da müssen wir jetzt also mal kurz nachgucken, wo wir denn da stehen geblieben sind. Also
Ich
es
glaube, wir hatten die eigentlich zu Ende bearbeitet, dachte ich.
ist das fertig, ja?
Ich dachte, dass wir die komplett durchgegangen sind.
Okay, ja, da ist ja auch einiges weggefallen. Ja, es sieht zumindest ganz gut aus. Ach, Fernleihe auch zum größten. Was ja auch sehr gut ankam, war, dass die Fächerstatistik weggefallen ist. Da haben sich ja einige Jira-Tickets dann in Folio erledigt gehabt. Mit einem Schlag. Ja, da ging es ja um irgendwelche Custom Fields, dann diversen Apps dann integriert werden sollten. Aber man hat da jetzt so ein bisschen Druck rausgenommen aus der Sache, dadurch, dass man das nicht mehr braucht. Die Custom Fields kommen trotzdem, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass man das unbedingt für die Fächerstatistik benötigt. Kann man natürlich trotzdem weiterhin machen. Ja. Sehr unabhängig davon. Okay, dann ging es jetzt eigentlich nur um die Aufteilung, ne? So diese. Sehr richtig. Sehr. Bis einschließlich 105. Okay. Ah ja, das hatte ich gemacht. Das war die 134. Da können wir noch mal drüber sprechen. Hier, da ging es ja auch unter anderem um Open Access Sachen hier, diese 135, ne? Da weiß ich nicht so ganz. Also wir haben in Leipzig haben wir gesagt, dass wir das gar nicht bedienen. Dieses neue Feld. Einfach weil man gar nicht mehr richtig unterscheiden kann, wofür man denn da jetzt Geld bezahlt. Also das ist uns zu grob und deswegen melden wir das zum Beispiel gar nicht. Ja. Also davon unabhängig kann man ja trotzdem das Ganze durchspielen hier in der Gruppe, aber es sollte jedem irgendwie klar sein, dass die Zahlen, die da rauskommen, also, ja, weiß ich nicht, ob man die gebrauchen kann. Also wir haben eine ganze Abteilung bei uns im Haus, die sich nur mit Open Access beschäftigt. Und wir haben ja auch die Open Access App in Leipzig entwickelt für Folio. Und diese Experten, die haben sich das angesehen von der DWS und waren eher nicht so begeistert von den Punkten, die jetzt da reingekommen sind, weil es einfach zu grob beschrieben ist, dieser Punkt. Weiß gar nicht, also es gibt ja mehrere Ansätze, auch Open Access da rauszuziehen aus Folio, ne? Also die einen sagen, ich habe die App, ich schreibe da alles rein, was da an Geld geflossen ist. Und dann gibt es halt auch andere, die sagen, ich mache das direkt über die Rechnungen und hinterlege dann eine Kostenstelle mit der Kostenart. Da führen mehrere Wege zum Ziel. Also es gibt durchaus die Möglichkeit, in Folio die so eine Kostenart anzulegen. dass man sagt, okay, das ist jetzt eine Kostenart APC, die Kostenart BPC. Und dann kann ich bei den Rechnungen trotzdem nach der Kostenstelle das Ganze aufdröseln und durch die Kostenart, die zusätzlich hinzugekommen ist, dann auch noch unterscheiden, ist das jetzt APC oder BPC. Oder ich lasse mir das übergreifend über die Kostenstellen anzeigen, die Kosten für APC und BPC. Also das wäre auch noch eine Möglichkeit, wenn ich jetzt die App Open Access nicht nutze. Ne? Ist aber ein bisschen, also da muss man sich ein bisschen auskennen bei den Verlinkungen zwischen Invoices und Transactions. Da muss man sozusagen mehrere Ebenen miteinander verbinden, damit das hinhaut, weil bei den Transactions ist halt, also auf jeden Fall, wenn man das verbindet, muss man vier und Verknüpfungen machen, dann auf einmal, damit die Verbindung sauber hinhaut und dass dann auch eins zu eins die Verbindung bleibt zwischen Rechnung und Transactions. Das so als kleine Warnung, wenn man das vorhat. Jetzt weiß ich gar nicht, hier diese, ja, auch Infrastrukturen, ne? Also das sind dann halt so Kennzahlen, wo nimmt man die her? Ja, also aus Folio kommen die nicht. Und das war eben so diese Sache, wo wir gesagt haben, hier bei uns in der Einrichtung, okay, das können wir nicht melden. Das, woher? Okay, jetzt ist die Frage, wüsste jeder, wie er die Tickets bearbeiten könnte, wollte, würde, sollte? Also aus Frankfurt bekommen wir ja jetzt einiges. Da können wir auch schon mal schauen, was wir dann hier wegstreichen können aus der Liste, was noch bearbeitet werden muss. Wir haben auch in Jira selbst die Übersicht, welche Sachen alle gemacht werden müssen. Können wir mal reinschauen bei Reporting. Ja. Das ist hier. So, damit dieses Backlog und alles, was mit DBS anfängt, ist dann unseres. Wir haben auch das Dashboard für die DBS, wo das dann auch nochmal angezeigt wird, was alles gemacht werden muss. Und man sieht hier, okay, ist noch alles auf To-Do. Dann hatte ich mir hier schon die Sachen rausgenommen von Open Access, wo man dann die Sachen befüllt. Und ja, was man eben auch machen kann, sind jetzt hier so generelle Informationen auch. Ja, das ist ja hier sowas wie Nutzer, ne? Also Benutzerkategorien. Wie viele Nutzer hatte ich, die bei registriert sind und so weiter, ne? Genau, und wenn ich hier so ein Ticket habe, dann kann ich mir das ja aufrufen, kann dann sagen, hier, ich bin jetzt derjenige, der das gerade bearbeitet, kann den Status festlegen. Und dann kann ich da anfangen, ein SQL-Query zu schreiben, lege das ins Repository und dann kann ich das hier aufschließen, das Ticket, wenn es soweit fertig ist. Weiß, also ich merke so ein bisschen, vielleicht eine Unsicherheit, ist jedem klar, wie er zu diesen Tickets kommt, oder sollten wir das nochmal beschreiben?
Mir ist irgendwie ganz grundlegend nicht klar. Also wenn wir jetzt von SQL-Queries schreiben reden, meinen wir eigentlich eher MetaDB passende.
Stimmt, das wäre jetzt noch die Frage, wie
Also
wir das organisieren. Also wir können
wir haben ja nicht nur
sagen,
einen Bearbeiter in dem Sinne, weil wenn wir auch Interlight-Queries dazu hätten, dann sehen die ja schon anders aus.
Ja. Okay. Naja, in dem Fall, was könnte man da in Jira machen? Was man machen kann, ist, dass man Tasks macht, also Aufgaben an so einen Ticket. Also wenn ich jetzt das hier nehme, das hatte ich, glaube ich, schon mal in diesem Fall gemacht, dass man hier dann ein, sozusagen ein neues Ticket erstellt, ja, zu diesem Ganzen und sagt, das ist jetzt für diese Abfrage in MetaDB beispielsweise. Und das andere Ticket ist für die Abfrage über LDLite, ja. Das könnte man machen. Das heißt, wir müssten uns hier noch mal über das Ticketmanagement unterhalten, ne?
Und ich habe auch das letzte Mal gemerkt, ich kann solche Sachen, die Jira-Tickets gar nicht bearbeiten. Also ich kann da gar keinen Status abändern oder so.
Oh,
Das musste
okay.
Axel dann alles machen.
Okay, dann müssen wir das in diesem Projekt hier von Jira nochmal über den Peter Murray einstellen lassen. Ja, das heißt, da werde ich wahrscheinlich eine Liste brauchen von den Personen, die jetzt da mitarbeiten wollen, dass wir schon mal initial alle reinbringen und wer dann später hinzustößt, der muss dann vom Peter einfach noch mit hinzugefügt werden. Okay, alles klar. Dann würde ich das halt nicht für das nächste treffen, sondern für das übernächste dann halt mit auf die Tagesordnung setzen, dass wir das Ticketmanagement besprechen. Und in der Zwischenzeit haben dann bestimmt auch alle schon diese Dateien gelesen und ich habe die Struktur fertig. Ja. Das heißt, da können wir dann ganz entspannt loslegen. Heißt, Kit. Und Shira und GitHub Zeichen sein, ne? So. Dann kann es ja auch schon losgehen. Das ist eigentlich schon so ein Meilenstein, den man dann noch feiern könnte, ne? Also jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange wir hatten jetzt angefangen, naja, so Ende 23 und jetzt ist es Anfang 26 und jetzt erstellen wir die ersten Abfragen, ne? Ich meine, wir haben viel geklärt, auch ringsrum. Und jetzt kommt auch endlich was in das Repository, was dann nachgenutzt werden kann. Insofern ist das dann schon etwas, was man vielleicht auch bei der Wolfgang zeigen kann. Das finde ich auch. Okay. Gut, also ich will jetzt hier auch nicht das Ganze natürlich in die Länge ziehen. Hat heute noch jemand Themen, die wir besprechen sollten? Okay, dann würde ich diesen Termin für den 23. dann gleich im Anschluss rumsenden und dann bin ich sehr gespannt, was da präsentiert wird. Ne? Okay, dann noch einen schönen Tag euch allen und bis zum nächsten Mal.
Danke, tschüss.
Dankeschön, tschüss.
Tschüss.